Neben den Kornmühlen entwickelte sich die Nutzung der Wasserkraft in der Region auch in anderen Branchen. In der Nachbarsiedlung an der Bomlitz entstand 1681 eine Mühle zur Herstellung von Papier. Die Antriebstechnik war dabei identisch zu der einer Kornmühle, nur der Mahlmechanismus war dem Produkt entsprechend anders organisiert. Papier war ein profitables Produkt mit wachsender Nachfrage geworden, da die Staaten ihre Verwaltung ausbauten. Der Walsroder Kaufmann August Wolf übernahm 1815 die Papiermühle an der Bomlitz und entwickelte sie weiter zu einer Pulvermühle. Mit ihr konnte er in eine noch profitablere Branche stoßen. 130 Jahre lang war die Firma Wolf schließlich international bekannt für hochwertiges Schießpulver, bevor nach dem Zweiten Weltkrieg komplett auf zivile Produkte umgestellt wurde. Für die Entwicklung der Kordinger Mühle und die dort lebenden Familien ist jedoch ab 1667 für weitere 110 Jahre die Quellenlage einmal mehr dünn. Klar ist aber, dass sie bestehen blieb. Auf der kurhannoverschen Landaufnahme von 1778 wird sie klar an der Stelle verzeichnet, an der sie sich noch heute befindet. Ob die Kordinger Mühle auch bereits in den Jahrhunderten zuvor immer exakt an diesem Platz stand oder leicht versetzt in der unmittelbaren Nähe, kann heute nur eine wissenschaftliche Untersuchung des Gebäudefundaments mit archäologischen Mitteln klären. Die Quellenlage für die ländlichen Kornmühlen verbesserte sich erst ab dem 19. Jahrhundert, als die Kirchengemeinden in Kirchenbüchern Geburten, Hochzeiten und Todesfälle sorgfältig registrierten. Seit 1808 kann so die Liste der Besitzer der Kördinger Mühle lückenlos geführt werden. In diesem Jahr wurde am 10. Oktober die Genehmigung der Ehestiftung von Friedrich Heinrich Fuhrhoop als Mühlenbesitzer und Katharine Elisabeth Springhorn registriert. Scheinbar blieb der Kördinger Mühlenhof angefangen mit Johann Fuhrhoop 1663 bis zu Friedrich Heinrich Fuhrhoop im Jahr 1808 mindestens über circa 7 Generationen im Besitz der Familie. Auch der Familienname Springhorn ist wie Fuhrhoop und Hohgräfe nach wie vor in der unmittelbaren Region vertreten. In vielerlei Hinsicht befand sich das Ehepaar Fuhrhoop aber in einer unruhigen Zeit. Der französische Kaiser Napoleon hatte weite Teile Mitteleuropas erobert. In wenigen Jahren veränderten sich die politischen Machtverhältnisse stark. Das heutige Bad Fallingbostel, jenseits der Böhme, befand sich im Königreich Frankreich. Auf der anderen Seite der Böhme gehörten Benefeld und Kording als Teil des sogenannten Allerdepartements zum Königreich Westfalen. Einen praktischen Unterschied machte es nicht. Westfalen war ein Satellitenstaat und wurde im Sinne Frankreichs von dem jüngsten Bruder Napoleons regiert. Für gewerblichen Mittelstand, wie die Mühlenbetriebe, machten Veränderungen in Verwaltungszuständigkeiten, eine andere Rechtsprechung und eine hohe Steuer- und Militärlast die Lage schlecht kalkulierbar. In dieser unsicheren Zeit muss zusätzlich die Kordinger Mühle durch ein Unglück zerstört oder zumindest stark beschädigt worden sein. Große Risiken waren immer Naturkatastrophen. Die Fachwerkgebäude der Mühlen waren erheblich feuergefährdet. Brände waren eine Gefahr, die sich nur durch große Vorsicht beim Umgang mit Feuer vermeiden ließ. Und dichter Mehlstaub konnte in den schlecht belüfteten Mühlengebäuden zu Explosionen führen. Auch die Abhängigkeit vom Wasser und die damit verbundene bauliche Nähe zu Gewässern war eine Gefahr. Hochwasser und Eisgänge konnten eine Mühle vernichten und waren für sie die größten Existenzrisiken. Welche konkrete Ursache die Kordinger Mühle zerstörte, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden. Müller Friedrich Heinrich Fuhrhoop baute 1810 auf den Grundmauern der zerstörten Mühle ein neues Gebäude auf, das noch heute besteht. Die Finanzierung dieses Neubaus muss für ihn eine erhebliche Belastung gewesen sein. ob ihm die politische Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken für seine Investition bewusst waren, ist nicht bekannt. Wie üblich verewigte sich der Bauherr im Türsturzbalken der Haupteingangstür, die sich, anders als heute, an der Seite der Wehrbrücke befindet. Von der Inschrift, die heute zwar bereits zum größten Teil verwittert und ausgeschleift ist, sind noch Fragmente erkennbar. So sind sein Name Friedrich Fuhrhub und der seiner Frau Katrina geborene Springhorn noch gut zu lesen, gefolgt von einem Gott sei mit uns und der Zeile eines damals aktuellen Kirchenlieds von Johann Arndt aus dem Jahr 1806. Frucht der Trübsal ist Freude. Scheinbar hat der Bauherr mit dieser Inschrift ausdrücken wollen, dass man mit dem Neubau nach dem wirtschaftlichen Rückschlag durch die Zerstörung des alten Mühlengebäudes nun optimistisch auf eine bessere Zukunft hoffte. Er wird nicht geahnt haben, dass der größte Schicksalsschlag noch vor dem Müller-Ehepaar lag. Denn bald nach dem Mühlenneubau im Jahr 1810 verstarb Friedrich Fuhrhub. Seine Witwe Katharine Elisabeth heiratete kurz darauf erneut. Ihr zweiter Ehemann Johann Heinrich Müller bekam 1814 mit dem Meierbrief die Pacht und die Erlaubnis zum Betrieb der Mühle übertragen und entwickelte den Hof weiter. Er baute 11 Jahre später ein komfortableres Wohnhaus für die Müller-Familie, das noch heute in seinem ursprünglichen Aufbau und in unmittelbarer Nähe zur Mühle an der Warnau steht. Ein Schweinestall ergänzte als Anbau seinerzeit das Gebäude nach vorn, der wohl auch durch eine direkte Verbindung zu den Wohnräumen die Funktion einer Heizung hatte. Auch Katharine und Heinrich Müller lebten in Zeiten von starken politischen Veränderungen. Die Niederlage Napoleons wurde auf dem Wiener Kongress besiegelt und Walsrode, Kording und Benefeld gehörten ab Oktober 1814 dem neu gegründeten Königreich Hannover an. Wieder musste man sich mit neuen rechtlichen Grundlagen, Steuern, Abgaben und Verwaltungsanforderungen arrangieren. Auch die zweite Ehe der verwitweten Katharine Elisabeth Müller stand unter keinem guten Stern. Schon 1828 verstarb Johann Heinrich Müller mit 43 Jahren und hinterließ, wie bereits Friedrich Fuhrhub, keine Kinder. Seine Witwe blieb nichts anderes übrig, als um den gutsherrlichen Konsens zum Verkauf des Vollhofs nebst Mühle zu bitten. Erst nach vielen amtlichen Prüfungen, unter anderem der Verwandtschaftssituation der Witwe Müller und der eventuellen Erbfolge, bekam sie mehr als ein Jahr später dafür die Genehmigung. Sie verkaufte den Mühlenhof schließlich für 7000 Taler in Gold an den 28-jährigen Johann Georg Heino aus Lünsmühlen bei Schneverdingen.